Eintracht-Fans TV zum Hören. Diskussionen, Interviews und Themen rund um Eintracht Frankfurt. News, Wissenswertes, Hintergründe und Meinungen. Von Fans für Fans. Nur ohne Bild.
Hallo Sebastian, schönen guten Mittag oder Mahlzeit, wie man in Deutschland sagt. Bei dir ist es 12 Uhr, hier ist es Viertel nach 9, 21.16 Uhr, Mittwochabend. Ich weiß gar nicht, was wir für ein Datum haben. 19. September, genau. Ein Tag vor dem großen UEFA-Cup-Auftritt bei Olympique Marseille. Nach 5 Jahren Europa-Abstinenz sind wir wieder am Start. Und wo bist du gerade?
Ich bin immer noch an der Pazifikküste. Und hallo nach Deutschland.
Und bist du nochmal du bist aber irgendwie weitergereist, habe ich auf Facebook gesehen. Im Vergleich zu letzten Wochen?
Ich bin nicht so aktuell auf Facebook. Das war noch zum letzten Umzug quasi.
Ah, okay. Also bist du immer noch da, wo du auch letzte Woche warst?
Immer noch da, ja.
Okay. Ja, seitdem ist ja eigentlich, was heißt viel passiert, nicht viel passiert. Wir hatten ja letzte Woche das Thema Grindel und 50+1 und hast du nicht gesehen. Und dann hatten wir jetzt am Freitag das Spiel in Dortmund, das verloren gegangen ist. Ich will sagen, erwartungsgemäß, hätte aber nicht unbedingt sein müssen, wäre auch mit ein bisschen Glück ein Punkt drin gewesen, weil wir waren jetzt nicht extrem stark. Dortmund war schwach, also an einem guten Tag, holst du da was? Aber wann haben wir in Dortmund schon mal einen guten Tag?
Ja, ich konnte zum ersten Mal wieder ein Spiel einigermaßen live sehen. Und leider erst zur zweiten Halbzeit hat das alles geklappt, weil wir noch unterwegs waren. Aber was ich so gesehen habe von der zweiten Halbzeit, war ein relativ schwaches Spiel von beiden Seiten. Und dann der unerwartete Ausgleich für uns. Und dann haben wir irgendwie das, was wir gefühlt dauernd haben. Oder also dieses Gefühl, also schon seit Jahren meine ich, dass wenn du denkst, du hast den Gegner jetzt am Sack, schießt er das Tor.
Ja.
Und so war das irgendwie auch, finde ich. Also so, das war irgendwie so eigentlich ein Rückschlag für Dortmund, jetzt den Ausgleich zu bekommen, wo du jetzt denkst, jetzt musst du Druck machen und so weiter, fängst du das 2-1 selber.
Ist so eine kleine Wiederholung der Gefühle, vielleicht nicht ganz so kompakt wie letzte Saison, wo das ja so in der Nachspielzeit binnen Sekunden war, dass du einen Ausgleich schaffst und dann doch noch verlierst. Irgendwie in Dortmund, ist kein gutes Pflaster, lange zu hoffen, nachdem man ein Tor geschossen hat.
Ja, man sollte Man sollte vielleicht irgendwie, ich weiß auch nicht. Also ja, Dortmund ist wirklich kein gutes Pflaster. Ich weiß auch nicht, wann und wie wir da gewinnen sollten. Ich glaube, letzte Saison, als wir da verloren haben, so dumm da, waren wir auch gerade so auswärts richtig gut gewesen. Und das war dann der Anfang vom Ende vom Auswärtsgutsein.
Ich glaube,
vielleicht sehen wir ja auch nochmal einen Sieg in Dortmund.
Ja, wäre schön, irgendwann mal. Ich meine, wir haben immerhin jetzt mal wir haben mal einen Finalsieg in die Bayern gesehen, da werden wir auch mal einen Sieg in Dortmund sehen. Aber ich glaube auch, jetzt wo du das sagst, wir waren auswärts, glaube ich, die stärkste Mannschaft mit oder hinter den Bayern und dann hatten wir in der Rückrunde noch in Wolfsburg gewonnen, was auch keine Selbstverständlichkeit für uns ist. Und ja, Dortmund kann dann schon das nächste Auswärtsspiel gewesen sein. Ich krieg's jetzt aber auch nicht mehr auf die Reihe.
Es war auf jeden Fall im Februar gewesen, glaube ich. Februar oder Anfang März.
Wobei man muss sagen, wir hatten ja kaum eine Winterpause letzte Saison gehabt. Also sprich, die Rückrunde ging ja schon irgendwann Mitte Januar los. Und da war, glaube ich, dann, muss ja eigentlich logischerweise das Heimspiel gegen Freiburg gewesen sein. Und dann haben wir in Wolfsburg gespielt und da haben wir gewonnen und das war, also ich denke, in der Liga der letzte, also bis zum Freiburg-Spiel jetzt zur neuen Saison, der letzte Auswärtssieg, glaube ich sogar.
Das kann gut sein. War das wirklich so schlimm dann, unsere
Ich
Auswärtsspiele?
glaube,
Ich habe das.
ja, ich glaube, unser Pokalsieg in Schalke hat das so ein bisschen kaschiert. Aber wir haben tatsächlich, ich
Ja.
meine mich zu erinnern, dass ich nach dem Freiburg-Spiel jetzt in der Saison irgendwo gelesen hätte, dass das der erste Auswärtssieg in der Liga seit Wolfsburg war. Und da war ich auch etwas irritiert, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das hatte ich auch verdrängt, dass es so schlimm war.
Ja. Ja, also ich denke mal, dass der Schalke-Sieg, also beziehungsweise unser Sieg auf Schalke im Pokalhalbfinale, das so ein bisschen in Vergessenheit gebracht hatte. Wie hast du das Spiel gesehen? Also was ist das für ein Sender, den du da, oder hast du das per Internet Livestream gesehen? Wie kann ich mir das
Ja, ich
vorstellen?
muss mir irgendwie fernsehmäßig noch was überlegen. Ja, es war so ein ganz schlechter Stream, der mich auch tierisch genervt hat. Wir hatten auch noch ausgerechnet da, normalerweise eigentlich relativ zuverlässig, aber ausgerechnet da auch noch Wi-Fi-Probleme. Und dann habe ich es, ja, ich habe es übers Handy dann geguckt. Ja, war nicht die beste Qualität alles.
Gut, aber wie wir in unserem letzten Gebabbel festgestellt haben, alles Luxusprobleme im Vergleich von vor 20 Jahren, wenn man im Nachbarland war und überhaupt nichts mehr mitbekommen hat.
Ja, es ist, es ging und es war eigentlich auch mal wieder schön, einfach was zu sehen. Also ich habe ja mein letztes Spiel, wo ich Fernsehaufnahmen live gesehen habe, war das Pokalendspiel.
Ja, ich weiß. Aber stumm. Also ohne
Ja,
Ton.
stumm. Naja, gut. Man muss halt auch zugeben, dass Frauensoftball vom College jetzt auch nicht so unwichtig ist.
Ja, ich weiß, ja.
Da kann man die Amerikaner ja schon verstehen.
Natürlich, natürlich. Wer tut das nicht, ne?
Ja.
Ja, ist der irgendwie noch, gut, du hast also auch schon gesagt, das ist auch so mein Resümee oder mein Eindruck gewesen von dem Spiel, dass das ein Bundesligaspiel auf eher mäßigem Niveau war. Sind dir denn trotz allem positive oder noch negative Aspekte aufgefallen, jetzt unabhängig von dieser bescheuerten Torfolge, dass Dortmund also relativ schnell nach dem 1-1 wieder in Front gegangen ist?
Besonders negativ, gerade beim Wolf-Tor war das dann, glaube ich, wie unsere Abwehr stand. Also, dass da hinten dann jemand freisteht, das hat eigentlich in der Bundesliga nichts verloren. Ansonsten kann man vielleicht positiv noch hervorheben, dass man es geschafft hat, Dortmund nicht eben so ins Spiel kommen zu lassen, obwohl ich jetzt auch nicht weiß, ob das auch an ihrem neuen Trainer liegt und dass die, ob die, wie weit die noch nicht im System sind. Also sagen wir mal so, für die nächsten Spiele weiß ich jetzt nicht, also ich habe jetzt keine große Erkenntnis gezogen. Also ich habe jetzt weder mehr Angst noch mehr Hoffnung.
Ja, geht mir auch so. Vor allen Dingen sind wir jetzt schon in dieser Phase der Saison, nämlich ganz am Anfang, laufen wir schon auf dem Zahnfleisch. Ne? 8 Verletzte, das ist auch
Ja.
nicht normal und dann kann man das natürlich auch schwer einschätzen. Überhaupt kann man die Saison bisher schwer einschätzen. Freiburg, okay, waren zwar 3 Punkte, hätte aber auch andersrum ausgehen können. Gegen Bremen spielst du ab der 30. Minute mit 10 Mann. Alles ganz schön anzuschauen, ganz manierlich, aber so die zwingenden Torchancen waren auch nicht da. Dortmund habe ich eigentlich schon die erste Halbzeit, also hat die Eintracht überraschend stark gespielt mit einem, ich weiß gar nicht, sagt man heute noch Forechecking oder mit einem sehr, 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 also sehr hochstehend mit einem starken Pressing. Habe aber da auch schon gedacht, na, ob das gegen diese offensivstarken Dortmunder gut geht, weil wir werden dann auch irgendwann mal Lücken im Spiel haben. Und sinnbildlich dafür finde ich auch das 2-1 durch Wolf. Wie du es selbst gesagt hast, das geht gar nicht. Den Platz, den er hatte. Was mir aber ganz negativ aufgefallen ist, also das hatte ich auch vergessen, dir nach dem Bremen-Spiel zu sagen, wo mir negativ aufgefallen ist, dass wir aus den Standards überhaupt nichts machen. Wir hatten da gegen Bremen, ich glaube, 14 oder 15 zu 2 Ecken gehabt und gar nichts, null. Und der Gegner macht dann aus den Standards die Tore, so übrigens auch Dortmund mit einem Lausbubenstreich dann irgendwie. Aber was mir negativ aufgefallen war, die Kopfbälle von uns. Also die Kopfbälle, wenn irgendwie eine Kopfballverteidigung war und selbst wenn der Spieler ganz viel Platz und ganz viel Zeit hatte und Übersicht hatte, die sind immer beim Gegner gelandet. Immer.
Wir haben da auch gar nicht, gerade jetzt noch in der Verteidigung, gar nicht so die Stärken, ne? Also da hast du eigentlich niemanden dabei, der, wo du sagst, der ist extrem kopfballstark.
Gut, also von der Größe her, also ich sag mal, der Ndicka, der müsste eigentlich von der Statur her, ich glaube, der hat auch den anderen einen Kopfball gewonnen. Abraham ist eigentlich auch sehr kopfballstark, aber der läuft noch nicht so, also der stottert noch, der Motor bei ihm. Der ist noch nicht bei 100% in der Saison angelangt. Ja, dann spielst du dann auf linker Verteidigerposition Fallett. Bei aller Liebe, den sehe ich jetzt nicht so als linken Verteidiger. Der ist so ein typischer Innenverteidiger für die robusten Geschichten. Rechts Da Costa, der mir zwar auf der einen Seite von seiner Energie her gefallen hat, aber ich habe immer so das Gefühl, dass er sehr, sehr überhastet ist. Ja, also gerade wenn er dann im letzten Drittel ist, dann weiß er manchmal nicht so ganz, was er machen soll. Das kann manchmal effektiv sein, weil er dadurch durch diese Ratlosigkeit vielleicht auf eine Idee kommt, die den Gegner überrascht. Aber meistens ist es zum Haare raufen, wenn ich noch welche hätte.
Ja, es ist, ich mit Fallett habe ich auch nicht ganz verstanden und es hätte ja noch die Möglichkeit mit Bayreuther gegeben,
Ja.
den ich jetzt auch nicht so, also wo ich mir jetzt kein Urteil erlauben möchte. Ich meine, ich war nicht im Training, habe die Testspiele nicht gesehen und sonst irgendwas. Ich kann da jetzt kein Urteil erlauben, ob er so weit wäre oder nicht. Weil danach kam ja, glaube ich, die Aussage mit, man wollte ihm es jetzt nicht zutrauen, vor 80.000 Zuschauern so zu starten. Also die Bundesliga-Karriere zu starten, da frage ich mich aber auch mit, warum nicht? Also gibt es ein geileres Debüt für so einen jungen Kerl und kannst du dich besser beweisen? Wir hatten schon viele Spieler, die in so einer Atmosphäre ihr erstes Spiel hatten und ich glaube nicht, dass es denen geschadet hätte.
Pflichte ich dir bei. Ich kann ihn auf der einen Seite auch nicht einschätzen, weil ich die Vorbereitungsspiele eben auch nicht so verfolgt habe und auch gar nicht weiß, inwiefern er da überhaupt mitgewirkt hat. Und dann dieses Argument mit dem Alter. Ich glaube, er ist nicht jünger als Ndicka, ja. Also der ist auch 19 und das kann auch nicht zählen und ich sehe es genauso. Also da mal in so ein 80.000-Mann-Stadion mal da ins kalte Wasser reinzuwerfen, da kann er auch ziemlich stark und ziemlich gehärtet bei rauskommen. Verstehe ich auch nicht so ganz. Also ich hätte den Bayreuther, würde ich ganz gerne, oder hätte dann auch jetzt im Nachhinein da lieber gesehen als Valette.
Ja, ich glaube, wir hatten das ja schon mal angesprochen, dass die Talente, die wir herausgebracht haben, meist ihre Chance bekommen haben, weil der Stammspieler auf der Position verletzt war und wir sonst keinen hatten. Und das wäre jetzt wieder einfach der Fall gewesen. Aber vielleicht kommt es ja auch noch.
Ja, vielleicht morgen in dem 70.000-Mann-Stadion von Olympique Marseille. Wer weiß.
Ist er überhaupt nur für den Europacup?
Fallett ist es nicht, glaube ich. Also Fabian ist es definitiv nicht.
Nee, Fallett ist, glaube ich.
Ist, glaube ich. Dann ist
Fabian nicht.
Fabian. Fabian ist nicht. Und Bayreuther weiß ich nicht, aber ich glaube, er musste, also ich sage das jetzt wirklich naiv, ohne jetzt danach geschaut zu haben oder ein fundiertes Wissen zu haben, aber ich glaube, wir hatten auch in dem Europapokalkader, musst du auch eine gewisse Anzahl von deutschen Spielern drin haben. Und daher denke ich mal, müsste er drin sein. Ich kann jetzt aber gleich mal auch nachgucken. Bevor wir nämlich dann zu Europa kommen, wolltest du nämlich auch noch mal ergänzen zu unserem letzten Gebabbel, was zur ja, Vorstellung, wie es eigentlich mit der Bundesliga wirtschaftlich und sportlich oder überhaupt mit dem internationalen Fußball weitergeht. Da hast du noch drüber nachgedacht. Zu welchem
Ja,
Resümee bist du gekommen?
ich sitze ja immer die ganze Woche auf einem Golfkart und fahre durch die Gegend und habe wenig zu tun. Und da kommt man ja sehr viel zum Nachdenken. Und vielleicht ist es ja auch unsere Aufgabe hier mit den Millionen von Zuhörern in Deutschland, Österreich und der Schweiz, mal Ansätze zu geben, nicht immer zu kritisieren. Und ich habe einfach nur so laut nachgedacht, das ist kein fertiges Konzept und sonst irgendwas. Aber wenn man jede Woche vielleicht irgendwas reinwirft, vielleicht ist irgendwann mal die Lösung dabei. Was würdest du halten, wenn man alle Ligen quasi aufbricht und eine einzige große Europa-Liga macht? Und zwar mit mehreren kleinen Ligen.
Aber europaweit.
Europaweit, ja, vielleicht so die Grenzen verschwinden lassen und dass wir dann vielleicht in der Liga mit keine Ahnung Straßburg, also oder Basel, sonst irgendwas, wo du sagst mit ja, das ist zumutbar, spielen und dann diejenigen irgendwie qualifizieren sich dann später für Playoffs, die dann so eine Art Champions League sind und sonst irgendwas. Wenn man das, also das Konzept ist jetzt, wie gesagt, nicht fertig, aber nur so mal so als Ansatzpunkt, ob das nicht eine Lösung wäre, dass du quasi nur alle Europapokale aufgibst und nur noch einen großen hast, wo jeder quasi gleich viel Fernsehgeld bekommt.
Das ist ein interessanter Ansatz. Da fällt mir aber spontan ein, dass gerade so der Reiz, was haben wir nicht mehr? Offenbach ist weg vom Fenster, Kaiserslautern ist weg vom Fenster, Mainz zählt nicht, Darmstadt, ja, mehr oder weniger. Gerade diese Derbys fallen dann erst recht weg, ne? Also gerade so die
Ja.
Spiele, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, vor der Haustür, die sind dann noch unwahrscheinlicher, wenn wir unsere Punktspiele in Straßburg oder in Basel oder in Anderlecht oder in Prag haben, dann ist das natürlich noch unwahrscheinlicher, dass wir dann gegen Kaiserslautern oder Darmstadt spielen. Und das
Das
hat
ist
natürlich
da.
auch seinen großen Reiz. Gerade diese Derbys haben, finde ich, einen großen Reiz, weil da immer ein
Vielleicht
bisschen
können
Musik drin
auch
ist.
wieder schaffen. Dass im Rahmen dieser ganzen Revolution diese Vereine wieder nach oben kommen. Und vielleicht schafft man es ja irgendwie, Hoffenheim und Leipzig dann rauszukegeln.
Also ich sag mal so, wirtschaftlich, ich denke mal wenn man die Europapokale auflöst und ja eh der Gedanke ist, dass die Bayern in ihrer eigenen verdammten Liga spielen sollen, mit PSG und mit Real, mit Barcelona, Man United und so weiter, weil man das auch, also mich reizt das schon gar nicht mehr, wenn das eine Champions League sind, sind das ja schon für mich fast schon Spiele wie in der Bundesliga Hoffenheim gegen Augsburg. Man kann es einfach nicht mehr sehen oder man konnte das noch nie sehen. Ja, noch nie sehen ist doof. Also früher hat man dann vielleicht 2 Wochen lang Vorfreude gehabt auf so ein Spiel. Mittlerweile ist das Standard, wenn das so ein bisschen aufgebrochen wird. Der Ansatz ist ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das ist bisher in den Medien eine Nebenmeldung oder eine Randnotiz gewesen, dass ein dritter Europapokal eingeführt werden soll. Hast du davon was
Habe ich
gehört?
gehört. Das habe ich gehört. Aber das geht ja komplett gegen meine Richtung quasi. Ich will ja den Europapokal auflösen.
Ja,
Quasi.
ja.
Also, oder ganz installieren. Je nachdem, wie man es nennt. Aber von so einem dritten Wettbewerb halte ich weiß ehrlich, ich habe das Konzept nicht ganz verstanden. Ich habe nur gehört, dass kleinere Ligen dadurch gestärkt werden, weil die bessere Teilnahmeberechtigung haben. Aber ich finde, es geht gerade in die komplett falsche Richtung eigentlich. Ein dritter Europapokal.
Also, ich kann den Gedanken so ein bisschen nachvollziehen, dass man sagt, okay, jetzt kleinere Vereine, jetzt nicht unbedingt aus der Bundesliga, wobei die vom sportlichen Abschneiden in den letzten Jahren auch zu den kleineren Ligen gehören, aber dass dann so ein kleiner Popelclub aus Norwegen und aus Finnland und weiß der Teufel was, auch so ein bisschen Europapokal-Feeling auch noch über den August, wo diese Quali-Spiele sind, hinaus noch hat, kann ich ja durchaus was abgewinnen. Das Problem ist einfach nur, alleine schon diese wirtschaftliche Diskrepanz zwischen Champions League und dieser aufgrund der Champions League verwässerten Europa League. Also ich gehöre einer Generation an, da war der UEFA Cup mit das Größte. Und wir waren in der Zeit auch UEFA Cup Sieger. Da haben wir aber dann auch gegen Spitzenclubs wie Feyenoord und sowas gespielt. Es waren dann nur die jeweiligen Meister der Länder nicht im UEFA Cup. Das heißt aber alles ab Platz 2. Platz 2, Platz 3, Platz 4 war einfach im UEFA Cup. Und das ist heute, wenn man die Ligen durchgeht, das könnte in Spanien, ist das schon Barcelona und Atletico. In England, wer ist Meister geworden? Man City. Das heißt, Man United, Arsenal, hast du nicht gesehen, wären schon dabei und so weiter und so fort. Das heißt, hier hatte der UEFA Cup noch eine viel größere Attraktivität. Dann gab es noch den Europapokal der Pokalsieger, wo wir normalerweise diese Saison hätten spielen müssen, wenn es diesen Wettbewerb noch geben würde. Der war eigentlich so mit der langweiligste Wettbewerb, weil dann meistens auch die unterlegenen Finalisten eines großen Landes an diesem Wettbewerb teilgenommen haben, logischerweise. Das heißt, wenn jetzt, ich sag mal, in der Tschechoslowakei Sparta Prag als Dauermeister auch das Double geholt hat, dann ist der Zweite dann aus der tschechischen Liga, der vielleicht in der Liga selbst auch nur Achter, Neunter wurde und den man auch noch nie gehört hat, hat dann einfach im Europapokal der Pokalsieger mitgespielt. Das hat natürlich diesen Wettbewerb auch so ein bisschen den Charme oder den Reiz genommen. Und das ist auch der Grund, wo vor 2, 3 Jahren war das, glaube ich, ja auch jetzt die neue Regelung ist, dass der Pokalfinalist sich nicht mehr automatisch für die Europa League qualifiziert, wie das ja noch 2006, als wir gegen die Bayern verloren haben, der Fall war. Da hieß es, glaube ich, sogar noch UEFA Cup. Also das ist ja auch vorbei. Aber der UEFA Cup war durchaus spannend und der ist ja durch die Champions League, weil im Prinzip von den 4 oder 5 großen Ligen 4 Vertreter in der Champions League dabei sind. Der ist ja schon eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist unsere Gruppe von den Namen vom Klang her geil. Da ist Lazio Rom drin, da ist Olympique Marseille drin, da ist Eintracht Frankfurt, da ist als DFB-Pokalsieger, als Cupsieger drin. Aber wenn du dir die anderen Gruppen anschaust, da musst du erstmal irgendwie bei Wikipedia nachschlagen, in welchem Land die Vereine überhaupt sind oder für welches Land die starten und keine Ahnung. Das ist ja der reinste Graus. Und eine dritte Europa-Liga oder Europapokalwettbewerb, dann noch von den Clubs darunter. Ja, keine Ahnung, wen das überhaupt interessiert und wie willst du es denn auch finanzieren? Dann haben auch diese kleinen Clubs eine Dreifachbelastung. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja, das war ja 2006 bei uns das Problem, ist ja, du hast ja in der UEFA Cup oder jetzt in der Europa League gar nicht diese Einnahmen, um einen Kader aufzubauen, der dieser. Ich sage jetzt mal Doppelbelastung, DFB-Pokal mal außen vor gelassen, wir sind eh nicht mehr dabei, um dieser Doppelbelastung Herr zu werden. In der Champions League, wenn du weißt, Schalke 04, die qualifizieren sich für die Champions League, das ist per se schon mal 20, 30 Millionen Euro wert. Plus höhere Sponsoreneinnahmen, plus höhere Fernsehgelder, beziehungsweise die sind schon in 20, 30 Millionen drin. Aber dann dreimal ausverkaufte Hütte. Das heißt, du kannst eigentlich mit so einem Gesamtpackage von 50 Millionen planen, einfach nur durch die Qualifikation zur Champions League. Und dann kannst du auch diese 50 Millionen in den Kader reinstecken, um dieser Doppelbelastung dann irgendwie gerecht zu werden. Europa League ist jetzt schon viel, viel besser als die letzten Jahre. Ich glaube, so viel konnte man in der Europa League noch nie verdienen wie aktuell. Da reden wir jetzt vom Package in Frankfurt zumindest, weil auch wirklich die 3 Heimspiele ausverkauft sind. Ich glaube von 10, 15 Millionen Euro, die uns die Teilnahme an der Europa League bringt. Aber du siehst hier schon die Diskrepanz zu Schalke 04. Es sind einfach 30 bis 35 Millionen Euro weniger. Und damit kannst du den Kader nicht so aufbauen, wie du ihn eigentlich auch für die Europa League, gerade bei unseren Gegnern, aufbauen müsstest, um wettbewerbsfähig zu sein. So, und wie soll das dann noch mit dem dritten Europapokal werden, wo du dann vielleicht 2, 3 Millionen zusätzlich einnimmst, aber trotzdem auch einen Kader brauchst, der dieser Doppelbelastung standhält. Und dann kommen wir nochmal auf deine Idee mit der Liga zurück.
Ja, ich meine, es ist aber auch, ich meine, die Europa League, du hast es ja so quasi auch gesagt, ist quasi eine zweite Liga, eine europäische. Und du hast auch immer das Gefühl, dass es eine zweite europäische Liga ist. Weil eben die Creme de la Creme alle in der Champions League vertreten ist. Und durch die Stärkung der Champions League haben sie halt alle anderen Wettbewerbe abgeschwächt. Und was ich halt auch, weil ich weiß, dass man das Rad der Zeit nicht zurückdrehen kann, aber anstatt einen Wettbewerb zu machen, in dem kleine Vereine oder große Vereine in kleinen Ländern bessere Chancen haben, sich zu präsentieren, hätte man irgendwie mehr was machen sollen, dass solche Vereine bessere Chancen haben, am gesamteuropäischen Wettbewerb überhaupt teilzunehmen. Also ich meine, es gab so eine Zeit, du wirst dich erinnern, wo eben Roter Stern Belgrad oder so den Landesmeisterpokal gewonnen hat, weil eben gute Spieler hatten. Heute wird jeder 16-jährige gute Serbe wird von Manchester City gekauft oder Arsenal oder sonst was und wird dann durch die Welt verliehen, bis er irgendwann mal gut ist. Oder er bleibt woanders stecken und ist nur mittelgut. Das sind halt so das sind die eigentlichen Probleme, dass diese Vereine überhaupt keine Chance mehr haben, obwohl sie die eigentlich, weil sie eine gute Jugendarbeit oder so hätten sollen. Also.
Ich weiß genau, was du meinst. Ja, das waren früher Europapokalabende gegen Dynamo Kiew, gegen Roter Stern Belgrad, gegen Bukarest. Das ist vorbei, weil die wirklich die Jugendinternate, sofern die das überhaupt haben, schon geplündert werden von den großen Ligen. Das ist einfach so. Aber da wird wahrscheinlich weder ein dritter Pokalwettbewerb noch im Zweifel eine europäische Ligenstruktur weiterhelfen. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, gibt es dann auch erste, zweite, dritte, vierte Liga, aber alles europäisch ausgerichtet.
Nein, so ja, also natürlich muss es irgendwie einen Unterbau geben. Aber ich hatte das mehr so keine erste, zweite, dritte, sondern quasi eine ganz große europäische Liga mit, keine Ahnung, 80 Vereinen, ich spinne jetzt mal, die wiederum in regional unterteilt ist. In einem Wettbewerb, in dem alle auf Augenhöhe sind. Verstehst du, was ich meine? Es ist ein bisschen so wie bei den amerikanischen Sportarten, vielleicht habe ich da das System auch übernommen. Wenn du hast zwei große Ligen, die in mehrere kleinen Ligen regional unterteilt sind. Und trotzdem spielen alle um einen Titel.
Also meinst du zum Beispiel beim Hockey diese Conference Ligen, ja, wo dann West
So,
gegen Ost.
genau.
Und ich glaube, gibt eine West. Ich habe NHL-Hockey das letzte Mal vor 10 Jahren gespielt. Da kannte ich mich da noch mit aus. Da hast du eine West- und eine Ost-Conference, ne?
Also jetzt im Baseball oder auch im Football ist es auch so, auf jeden Fall. Im Hockey bin ich mir ziemlich sicher genauso. Du hast, also ich nehme jetzt mal das Beispiel Baseball. Du hast die National League und die American League. Beide Ligen haben 15 Vereine und diese 15 Vereine spielen in drei Unterligen. East, West und North oder sonst irgendwas. Und in dieser Unterliga hast du dann halt, wie gesagt, fünf Vereine und du spielst innerhalb dieser Liga und du spielst aber auch gegen andere Ligen. Du hast aber mehr Spiele gegen die innerhalb deiner Liga. Das will ich jetzt gar nicht eins zu eins kopieren.
Ja, das kenne ich noch vom NHL-Hockey. Das war so. Ich hatte meistens, was habe ich denn gespielt? New York Rangers oder sowas. Oder mal die Boston Bruins. Da hatte ich gegen manche Clubs mehr Spiele, die bei mir irgendwie in der Conference drin waren. Meinetwegen 4 Spiele in einer Saison, bevor die Playoffs begonnen hatten. Und gegen andere nur 2 Spiele. Ich glaube, das ist so ein ähnliches System, was du gerade versucht hast, mir näher zu bringen.
Genau. Und so in die Richtung halt gedacht. Man könnte auch zum Beispiel, wie du das aufteilst, weiß ich gar nicht mehr. Zumal eine Möglichkeit fände ich zum Beispiel, dass du sagst, das ändert sich von Jahr zu Jahr. Und du spielst gegen andere Vereine auf Augenhöhe in einer Liga. Oder du machst sowas wie, keine Ahnung, schon regional alles, aber du ziehst halt den Kreis anders als mit Staaten. Du sagst zum Beispiel die Alpenliga. Spielt der FC Bayern gegen Juventus Turin und gegen Rapid Wien und Grasshopper Zürich. Und du hast eine Nordliga, wo der Hamburger SV gegen Brøndby Kopenhagen spielt. Keine Ahnung. Alles nur Ansätze, worüber einfach, finde ich, vielleicht mal nachdenken könnte.
Da würde mir jetzt spontan einfallen. Ich meine, gut, der HSV ist jetzt abgestiegen. Gott hab ihn selig. Aber da würde ich jetzt schon das Spiel gegen den HSV vermissen. Ja, meine Wochenendfahrt nach Hamburg. Irgendwie ist das auch immer so ein
Ja,
Spiel.
klar.
Hamburg-Berlin. Das sind so die zwei. Manchmal je nach Laune München, wenn wir gegen 60 München mal spielen würden, Bayern München boykottiere ich. Das sind ja so zwei, drei Städte in Deutschland, wo du sagst, okay, wenn wir da spielen, da gucke ich, dass ich ein Wochenende mitnehme. Ja, da fahre ich nicht nur hin und wieder zurück, sondern also Dortmund ist zum Beispiel stinkelangweilig. Ja, da fährt man hin, verliert und fährt wieder zurück. Kein Mensch kommt auf die Idee, ach, ich mache jetzt ein tolles Wochenende in Dortmund. Aber ich kenne ich niemanden, der das sagt. Ja, aber Hamburg und Berlin, das ist schon andere Kaliber. Und München, wenn es die Bayern nicht wären, sondern 60 München, wäre das mit Sicherheit auch so der Fall. Und das würde ich schon arg vermissen. Natürlich wäre das dann ausgeglichen durch ein Spiel gegen Straßburg und durch ein Spiel gegen Salzburg und durch ein Spiel meinetwegen gegen Basel. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Fußballfan von allen Fanszenen in den verschiedenen Sportarten, ich meine, die Eishockey-Fans machen einiges mit, die Handball-Fans machen einiges mit, die Basketball-Fans machen einiges mit, aber das ist natürlich auch die Geschichte dieser Sportarten, ist auch eine andere als die des Fußballs. Das wirst du mit dem Fußballfan nicht so einfach machen können. Kann ich mir nicht vorstellen. Also da ist mir dann doch schon so ein nationaler Wettbewerb lieber, wo ich dann die Auseinandersetzung habe gegen Hertha, gegen Wolfsburg ausgerechnet, gegen Hannover, Braunschweig, Lautern, Offenbach, keine Ahnung, ist mir da lieber, als jetzt innerhalb der Liga jetzt nach Prag zu fahren oder nach Straßburg oder nach Anderlecht. Ja. Also das ist mein spontanes Gefühl.
Ja, das sehe ich ein und verstehe es. Ich sage, zum einen sage ich aber auch gar nicht, dass es so sein muss. Also, weil es sind ja, wie gesagt, ich spinne jetzt nur mal, ne? Also, und es kann ja trotzdem sein, wenn du das irgendwie dann diese amerikanische Art machst, dass du eben doch einmal im Jahr gegen Hamburg spielst. Dass du vielleicht. Ja, so vielleicht auch was Neues eben entstehen kann und so weiter. Also sowas ist mir halt, ich habe halt, du hast jetzt Hamburg, Berlin und so genannt. Das Problem ist, dass es, wenn ich die Spiele, zu denen ich gerne hinfahre, aufzähle mittlerweile, sind das halt auch gar nicht mehr viele.
Es sind nicht mehr viele. Das ist so, ja.
Weißt du, ich habe keinen Bock auf Hoffenheim, ich habe keinen Bock auf Wolfsburg, ich habe keinen Bock auf Leipzig. Ich habe keinen Bock auf Leverkusen. Das sind halt alles so diese Spiele, wo ich gesagt habe, früher, boah, geiles Auswärtsspiel. Das ist echt wenig geworden. Also, ich bin zum Beispiel immer sehr gerne nach Bochum gefahren, weil ich es immer so geil fand, wie das Stadion da liegt und da hat es noch irgendwie den Rasen gerochen und alles. Das war immer irgendwie so schöne Spiele und sowas ist, sowas, ja, irgendwie vermisse ich sowas und
Ja, und bei
ja,
allem
deswegen.
Respekt vor der Leistung jetzt von Augsburg oder Mainz, gut, Mainz haben wir jetzt hier noch eine geografische Nähe und wird von den Medien gerne das Derby genannt, aber auch bei allem Respekt von diesen Vereinen, die es ja aus eigener Kraft schaffen, mich interessiert auch kein Spiel in Augsburg. Und ich glaube, wenn ich jetzt Fortuna Düsseldorf-Fan wäre oder Gladbach-Fan oder Hamburg-Fan, würde mich auch kein Spiel in Mainz interessieren. Das ist einfach tröge, ja. Und es ist ja schon so weit, dass unser eins ein Spiel in Hannover gar nicht mehr interessiert, ja. Und jetzt kann man bei Hannover eigentlich immer noch zu den Mannschaften zählen, größere Stadt, größere Tradition etc. Aber die strahlen auch eine gewisse Grundlangweile aus. Und die Kindgeschichte macht es auch nicht besser. Also eigentlich würde ich schon sagen, dass 2 Drittel der Auswärtsspiele in der Liga, da hast du schon teilweise Mühe, den Fernseher einzuschalten. Also machst natürlich trotzdem, weil es die Eintracht ist und man ja dann doch aufgeregt ist und alles. Aber wo ich dann auch überhaupt keinen Bock habe, da ein ganzes Wochenende draufgehen zu lassen, weil ich da hinfahre. Und so Vereine wie Bochum fehlen auch wirklich. Das ist noch, ja, authentischer Fußball, noch ungefiltert. Ja, das ist der VfL mit dem Stadion an der Castroper Straße und sowas. Das sind so Geschichten, da könntest du theoretisch ein Buch drüber schreiben. Ja, das kannst du bei Augsburg oder Mainz, das geht nicht. Da gibt es nichts zu erzählen, einfach. Das ist
Das
uninteressant.
ist
Das ist grau.
alles.
Das ist einfach, braucht kein Mensch. Ja.
Ja, das Schlimme ist, es ist auch alles so aalglatt. Weißt du, was ich meine? Irgendwie so fast so ein bisschen so zu Perfektion gebracht. Weißt du? Du musst irgendwie, hast keine Angst, dass dir jemand aufs Maul haut.
Ja, das kommt da noch hinzu.
Das Parken ist vielleicht gut organisiert. Gut, in Mainz ist, glaube ich, auch zum Beispiel scheiße oder so. Aber es ist alles so eine Familienstimmung. Ja, es gibt einige, die mögen sowas schön finden, aber nee, also ich habe da, wenn ich das irgendwie so vergleiche, wir hätten jetzt ein Auswärtsspiel in Kaiserslautern oder haben eins in Mainz, da weiß ich auf jeden Fall, wo ich hinfahren
Na
will. Und
klar.
das ist nicht Mainz.
Genau, alleine diese Familiengeschichte, das nervt mich auch. Ich weiß noch vor 2 oder mittlerweile ist 3 Jahre her, das erste Spiel in Magdeburg. Das habe ich gefeiert, das Los. Da dachte ich, komm, scheiß auf die Liga. Wir haben unseren Höhepunkt schon am allerersten Spieltag beziehungsweise der ersten Pokalrunde. Ich wusste nicht, dass wir dann ein Jahr später im Pokalfinale stehen würden. Das war dann unser Höhepunkt, mehr oder weniger. Aber das war für mich emotional, weil dieses Spiel in Magdeburg tausendmal interessanter, aber wirklich tausendmal interessanter als 10 Auswärtsspiele in der Bundesliga. Und da bin ich hingefahren. Es war genau das, was ich erwartet hatte. Man ist von Nazis verfolgt worden. Es wurde rumgepöbelt. Es sind die Raketen geflogen. Das ganze Programm, weswegen ich hingefahren bin, das gab's da. Das gab's da einfach, ja. Und das fehlt wirklich in der Liga. Ja, man darf das ja gar nicht zu laut sagen, dass dieser Thrill, der gehört auch irgendwie beim Fußball dazu. Dass man früher, wenn man als Jugendlicher, wenn man aus dem Bus ausgestiegen ist in Köln, dass du erstmal den Schal unter der Jacke hattest, ja, und das schwarz-rote Trikot bloß dich unter der Jacke hervorschaute, dass man erstmal guckte, dass man da sicher ins Stadion kommt. Das ist heute alles weichgespült. Ist okay, mein Gott, ist okay, aber wir kennen den Fußball noch anders.
Ja, ich meine, ich möchte auch nicht so klingen mit die ganze Zeit, ah, früher, da war es doch geil und sonst irgendwas. Aber es ist halt irgendwie leider größtenteils so. Und ich weiß, also es hat sich, ich verstehe ehrlich gesagt, es ist übrigens noch ein anderes Konzept, das ich mir gedanklich überlegt habe. Wenn du die ganzen Traditionsvereine siehst, wo du sagen würdest, es sind geile Spiele, die sogar in der Regionalliga sind. Ja? Keine Ahnung, sowas wie Alemannia Aachen, Rot-Weiß Essen und so. Oder eben auch den ein oder anderen Verein in der Regionalliga Südwest mit Saarbrücken, unseren Nachbarn über den Main und Mannheim und sowas. Warum die nicht einfach sagen, Leute, wir verabschieden uns vom DFB, wir machen unsere eigene Liga ohne Auf- und Abstieg, wo wir einfach nur zusammenspielen. Jedes Wochenende und geile Spiele haben.
Interessanter Ansatz. Da
Ich meine,
fehlt
die werden eh
der
nicht mehr nach
Mut.
oben kommen.
Da
Also
fehlt der Mut. Die werden nicht mehr nach oben kommen. Nee, wie denn? Wie wollen die es denn schaffen? Schon bei Kaiserslautern weiß ich gar nicht, wie das gehen soll.
ja, lass selbst Rot-Weiß Essen, die ja eine immer noch gute Fanszene haben und immer noch den Nachwuchs irgendwie dort rekrutieren können. Soweit ich das sehe. Vielleicht steigen sie irgendwann mal wieder in die zweite Liga auf, um 2 Jahre später abzusteigen und wieder in der Regionalliga zu landen. Aber das ist das, viel mehr werden die ja nicht erreichen. Und dann
Interessant.
frage ich mich, weißt du, und dann sagst du, kannst du doch einfach so, wenn du da nur so zwei, drei große Sponsoren findest, die sagen, ja, da sind wir dabei, ich hätte Bock, sowas im Fernsehen zu sehen.
Ja, das ist interessant, weil eigentlich sind wir jetzt wieder nahtlos an unserer letzten Diskussion mit 50 plus 1. Es geht ja auch darum, wenn Investoren nach Deutschland kommen, was die für Projekte spannend finden würden. Und also nach meinem Dafürhalten, da muss natürlich aber eine gewisse Affinität auch schon zum deutschen Fußball oder zur Bundesliga haben, ist natürlich ein Invest in Kaiserslautern oder in Essen, wo du einfach schon eine fußballverrückte Szene hast. Und ich meine, ich verfolge jetzt Kaiserslautern nicht wirklich, aber ich habe jetzt irgendwo Bilder gesehen aus der dritten Liga, wo die wieder verloren haben, aber wo einfach mehr Zuschauer in Kaiserslautern in der dritten Liga im Stadion waren als zum Beispiel bei Mainz 05 in der Bundesliga. Ja, das heißt, Kaiserslautern ist immer noch ein Riese irgendwo. Und das ist doch für einen Investor eigentlich interessanter, in Kaiserslautern zu investieren, als jetzt bei der SG 3 Aich, sage ich mal. Oder sogar spannender da zu investieren als ja, Sinsheim. Sinsheim ist halt wie dem Hopp, weil er da irgendwie mal versucht hat, Fußball zu spielen, aber sonst gibt es ja keinen Bezug. Also, das heißt, die würden schon wegfallen. Auf der anderen Seite gibt es aber dieses Beispiel, ich wollte schon sagen, Bayer-Uerdingen, halt Uerdingen, wo so ein russischer Investor drin ist und da einiges an Geld reingepumpt hat. Und zum Beispiel Stefan Aigner da jetzt spielt und Kevin Großkreuz. Und während Kaiserslautern und Braunschweig auf Abstiegsplätzen der dritten Liga sind, ist Uerdingen als Aufsteiger schon auf dem ersten Platz in der dritten Liga. Da siehst du also auch immer noch, dass Geld übrigens Tore schießt, aber da siehst du auch, dass die Investoren sogar bereit sind, bei einem Verein einzusteigen wie Uerdingen, ja? Und Essen daneben, ich meine, Krefeld und Essen ist, glaube ich, nicht so weit auseinander. Und Essen daneben dümpelt, glaube ich, aktuell in der vierten Liga rum. Essen hat aber ein komplett neues Stadion. Essen hat eine beachtliche Fanszene. Ja, Uerdingen muss in Duisburg spielen. Uerdingen hat keine Fans. Uerdingen hat als Historie Friedhelm Funkel. Keine Ahnung. Ja, interessiert niemanden. Aber trotzdem ist der Investor in Uerdingen eingestiegen. Oder jetzt die Investorengruppe, die irgendwie meinen, wir machen den digitalsten Verein der Welt. Nicht aus Rot-Weiß Essen und nicht aus dem VfL Bochum und nicht aus Alemannia Aachen, die ja alle schon auch von dem Stadion her eine ganz gute Infrastruktur haben. Du kannst dir erinnern, als wir in Aachen damals aufgestiegen sind, das war ja ein nagelneues Stadion, wo wir da gespielt haben in Aachen. Das heißt, es ist ja alles da. Nein, die steigen bei Wattenscheid 09 ein und machen aus Wattenscheid 09, was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung, einen digitalen Verein. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung.
Ach,
Muss ich mal
ja, wo die Fans dann abstimmen und so über die Aufstellung, ne?
recherchieren, keine Ahnung. Aber die sind bei Wattenscheid eingestiegen, nicht bei Alemannia Aachen. Verstehe ich nicht, ja? Aber okay, weiß ich nicht.
Ja, gut, oft liegt es vielleicht auch daran, habe ich das Gefühl, dass das in solchen traditionellen Vereinen, das ist ja auch, ich meine, dieses Problem besteht ja auch wirklich, und das haben wir auch selbst bei unserem eigenen Verein gesehen, dass du zu viele Leute hast, die eigentlich gar nichts dort zu suchen haben, die aber irgendwann mal einen großen Namen haben oder hatten. Und dass die viele Strukturen einfach so über die Jahre gewachsen sind, dass sich einfach gegen irgendwas von außen gewehrt wird. Es das heißt jetzt nicht, dass sich jeder für Investoren öffnen sollte oder so, aber ich glaube, dass es halt eben auch daran liegt, wie sich ein Verein gegenüber sowas öffnet. Und wahrscheinlich war das dann in Uerdingen und Wattenscheid besser. Ich kann mir vorstellen, dass in Essen oder so da noch zu viel Vereinsmeierei einfach ist.
Ist möglich. Dazu sind wir beide Insider, also nicht Insider genug, um das beurteilen zu können, aber das ist nachvollziehbar, der Gedanke. Kann ich mir vorstellen. Wobei bei Aachen kann ich mir schon gar nicht mehr vorstellen. Essen schon eher, ja.
Ja, ich
Ja.
glaube ja auch, wenn man sich die Hopp hatte ja, glaube ich, irgendwann hatte, er hatte ja am Anfang, glaube ich, Waldhof Mannheim auch noch als Idee gehabt, das als Verein aufzuziehen. Groß. Was, glaube ich, ihm weniger Kritik im Endeffekt gebracht hätte, weil ich selber als Fan eines Traditionsvereins würde mich weniger dagegen wehren, dass ein anderer Traditionsverein mit Geld hochgebracht wird als ein Dorfclub. Weiß nicht, wie du das siehst, aber damit hätte ich weniger Bauchschmerzen.
Emotionalen, ja, ich meine, wir sehen Kühne beim HSV. Letztendlich hat den HSV von Red Bull Leipzig oder von Wolfsburg ja kaum noch irgendwas unterschieden. Ja, ging es den HSV dreckig, wurden 100 Millionen Euro in die Mannschaft reingesteckt. Denk mal bitte, Kostic, ja, den wir jetzt bei der Eintracht haben, der hat 14 Millionen oder was gekostet. Also muss ich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Du hast das beim HSV, ich habe gekotzt wegen Kühne, aber immer noch eher irgendwo akzeptiert als jetzt dieses Leipzig-Projekt. Aber der große Unterschied ist es auch nicht mehr.
Ja, aber es wird trotzdem, ich meine, du regst dich immer über irgendwas auf, dann, also wie ich auch, sowas wie mit, oh, Schalke mit ihren Gazprom-Millionen und das, ich meine, du hast eh keine Übersicht, wo welcher Verein noch irgendwie nebenher Geld verdient. Und vom FC Bayern, den du da nicht in einen Topf stecken kannst, aber der auch sehr, sehr viel Geld durch Anteilverkäufe an Audi und so weiter eingenommen hat. Die war doch Audi, oder? Nicht
Ja,
irgendwie zur
ja, da
Volkswagen.
gibt es auch noch eine aktuelle Meldung dazu. Ich kann dir mal ganz kurz das sagen, bevor du dann weiter fortführst, um mal die Dimension zu sehen. Ich glaube, wir haben mit Indeed, den Hauptsponsor, der bringt uns, also ich müsste jetzt lügen, circa 6 Millionen im Jahr, so in der Größenordnung, 6, 7. Und damit gehören wir schon, glaube ich, wenn man das jetzt mit Wiesenhof,
Ober.
Bremen und sowas, also zum oberen Drittel der Liga. Ja, so. Jetzt habe ich irgendwo am Wochenende in der Zeitung gelesen, dass Uli Hoeneß lauter drüber nachdenkt, Audi rauszukicken und BMW reinzuholen. Und jetzt kommt der Knaller. Audi, ich weiß nicht, die sind natürlich auch Anteilseigner, aber Sponsor, aber natürlich kein Trikotsponsor, kein Hauptsponsor. Audi zahlt aktuell dem FC Bayern München 30 Millionen Euro pro Saison. 30 Millionen Euro. Und jetzt will Uli Hoeneß BMW reinhaben. Jetzt kam von Audi die Ansage: Komm, machen wir statt 30 60 Millionen Euro pro Saison. Und Hoeneß hat es abgelehnt. Das heißt, BMW wird zahlen 60 plus X pro Saison. Das sind Dimensionen, da können wir als Eintracht Frankfurt eigentlich nur noch den Laden dicht machen. Das gibt's doch gar nicht. Als Nebensponsor. Das ist da bei uns Fraport irgendwie oder weiß ich nicht, wer das bei uns ist, der Nebensponsor. Postmann. Postmann bezahlt uns 60 Millionen Euro pro Saison. Ich lach mich kaputt. Ja? Hallo?
Das ist ein schöner Vergleich.
Ja? Das ist aber im Ranking wahrscheinlich innerhalb dieser Vereinsstrukturen oder Sponsorenstrukturen dieser beiden Clubs so. Man muss sich das mal vorstellen.
Fällt mir nur gerade ein, als wir unseren Stadionnamen verkauft haben, hatte ich irgendein Online-Fan-Magazin, ich glaube SGE Forever oder so, hatte so eine Umfrage gebracht, wie soll das Stadion heißen? Also es gab einmal, ich glaube, da war schon Commerzbank sicher oder so, da war halt einmal Commerzbank Arena. Dann haben sie Waldstadion, dann haben sie irgendwie irgend sowas wie, keine Ahnung, Bernd-Hölzenbein-Stadion oder so gemacht und dann noch Postmann-Bembel-Tempel. Das fand ich schon wieder sehr cool.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, das sind ja Dimensionen, da reden wir jetzt nur von Audi als Nebensponsor. Was bezahlt denn da bitte schon die Telekom als Hauptsponsor? Ja, was bezahlt ein Allianz? Dieses blöde Allianz Arena gehört, glaube ich, den FC Bayern. Die haben jetzt die 60er da rausgekauft, die ja eher am Tropf von den Bayern hingen und also das ist ja unglaublich, wenn du das hochrechnest, was alleine Audi aktuell bezahlt und bezahlen wollte oder würde. Wenn du das hochrechnest, was haben die denn da für Einnahmen um alles in der Welt? Ja, das ist ja unglaublich. Plus, dass die
Ja, ich
natürlich
glaube.
auch noch ihre Trikots in China verkaufen könnten, theoretisch, wenn sie nicht gefälscht werden würden, ja. Und wir uns freuen, wenn wir, ich glaube, wir haben jetzt mit dem neuen Trikot wieder alle Rekorde gebrochen, unsere Rekorde, aber sind damit in der Liga auch nicht mehr als Platz 8 oder 9, keine Ahnung.
Ja, das sind genau, um nochmal kurz, also deswegen, wegen diesen ganzen Entwicklungen, ja, deswegen rege ich das für die kleinen Traditionsvereine, nochmal kurz auf diese Liga zurückzukommen an. Ich weiß gar nicht, wie leicht es wäre, aus dem DFB jetzt rauszukommen, wenn der DFB nicht selber auf die Idee kommt, sowas zu machen. Das wird er auch nicht. Aber wenn du da irgendwie, wenn du die Liga einigermaßen attraktiv gestaltest und die dann so läuft, dass jeder so von uns und so sagt mit, da will ich auch dabei sein, ich will auch, dass wir da spielen, dann ist es erfolgreich.
Da haben wir denselben, also haben wir einen ähnlichen Ansatz, wie wir es bei Beispiel Essen und Investoren hatten oder haben. War ja gerade die Frage, wieso gehen die Investoren bei Wattenscheid 09 und bei Uerdingen rein? Wahrscheinlich, weil sie dort weniger Widerstände haben als zum Beispiel bei Rot-Weiß Essen oder Alemannia Aachen, weil Rot-Weiß Essen-Fans wollen keinen Digitalverein haben und die Aachener, die wollen keinen Russen als Investor haben. Das erklärt das ja wahrscheinlich schon, wieso dann eher diese No-Name- Name-Vereins dann Investoren finden, als noch die Vereine, die zwar auch in der dritten, vierten Liga rumdümpeln, aber noch vom Namen her einen gewissen Klang haben und vor allem eine Fanszene haben, die ja, eine Fanszene ist ja nicht nur positiv, sondern kann ja auch durchaus für die Verantwortlichen und dann für potenzielle Investoren auch durchaus negativ sein. Und genauso würde ich das auch hier sehen. Na klar, könnte jetzt Mannheim sagen, wir gehen beim DFB raus und machen jetzt unser eigenes Ding. Aber du weißt nicht, welche Verträge mit der Stadt da sind. Die Stadiongeschichte, die Sponsoren, die Jugendarbeit. Du darfst eins nicht vergessen, geht der SV Waldhof Mannheim aus dem DFB raus, sind im Zweifel die Jugendmannschaften, die müssen dann rüber zu dem anderen Mannheimer Verein gehen oder keine Ahnung. Also du musst das dann irgendwie dann ausgliedern, weiß der Teufel was. Ich finde die Idee spannend, denn mir ist es als Fan egal, ob auf der Meisterschaftsschüssel dann oder Schale dann DFB draufsteht oder keine Ahnung was anderes. Wenn dann eine Liga mit Mannheim, Lautern, Offenbach, Karlsruhe, Essen, keine Ahnung, ist auf jeden Fall interessanter als mit Leipzig, Wolfsburg, Leverkusen oder Sinsheim. Aber ich denke, dass das ist schon alles so verflochten miteinander. Diesen gordischen Knoten zu lösen, das wird schwer. Stelle ich mir nicht sehr
Ja,
einfach vor.
ich sehe mich ja jetzt ja nicht als derjenige, der jetzt hier diesen Knoten löst. Aber ich wollte zumindest mal diese beiden mit meiner europäischen Liga mit denen ein bisschen einfach nur Denkansatz geben. Also was, ne?
Ja, klar.
Das ist, wie gesagt, keine kompletten Lösungen, aber ich finde sowas von der Idee her ziemlich charmant. Ich finde aber auch, dass generell, also es muss eigentlich was von der UEFA geschehen. Also von der UEFA aus, um irgendwie das alles besser gestalten zu können, weil beim DFB wird es, glaube ich, eh nichts. Ich habe sogar eh noch eher Hoffnung, dass es bei der UEFA was wird als beim DFB. Und die UEFA hatte, glaube ich, sogar schon mal, und das wäre ja schon mal ein Anfang, zum Beispiel überlegt, eine Kaderbegrenzung zu machen. Dass du eben sagst, jeder Verein darf nur 30 Spieler im Kader haben und im Kader zählt auch, der ist irgendwohin verliehen.
Genau, ja, das ist gerade die aktuelle Diskussion, die gut ist. Dann sind wir nicht wieder
Und
beim
das.
Punkt, muss denn der Rote Stern Belgrad-Spieler mit 14 Jahren schon zu Man City gehen? Oder greift dann diese Regelung, die dann sagt, okay, du kannst dann keinen 50-Mann-Kader haben, wovon dann 30 Leute verliehen sind. Und dann würde man dann als Man City-Verantwortlicher, meinetwegen auch als Eintracht Frankfurt-Verantwortlicher sagen, den Platz, den wir haben, wollen wir nicht durch einen 16-Jährigen von Roter Stern Belgrad jetzt blockieren. Das wäre auf jeden Fall ein Ansatz.
Ja, aber ich habe auch irgendwie Angst, dass du dass dann immer wieder Schleichwege gibt. Weißt,
Ja,
es war ja auch
ja,
früher so
ja.
am Anfang, weißt du, dann mit dem hast du da auch schon so Ansätze, dann sagt jetzt Manchester City, ja, dann gehört mir jetzt keine Ahnung, Ado Den Haag. Und weil es derselbe Besitzer ist und die Spieler sind da irgendwie unter Vertrag, obwohl so eigentlich sind so, weißt du, oder ich meine, guck dir Leipzig und Salzburg an. Also
Ja.
wie die sich morgen gegenüberstehen. Also,
Live übertragen übrigens.
bitte?
Live übertragen im frei empfangbaren Fernsehen hier in Deutschland. Also nicht Marseille gegen Frankfurt läuft dann auf RTL Nitro, sondern dieses Red Bull-Duell.
Ja,
Sagt
das
auch
ist
schon
das
einiges.
altehrwürdige Red Bull
Genau,
Derby.
das Traditionsderby. Der Klassiker, genau.
Heute lachen wir noch. Warte,
Ja,
wart noch mal 10 Jahre.
ich weiß. Ja, das Lachen, das bleibt auch immer mehr im Halse stecken. Wir haben uns ja eigentlich schon gedanklich fast, das höre ich auch so bei deinen Gedankenspielen heraus, auch so mit unserem letzten Gebabbel davon verabschieden. Mein Gott, wir haben uns davon einfach gelöst von dem
Verabschiedet.
Gedanken. Ja, danke. dass 50 plus 1 eine Zukunft hat. Und diese, was ist mir jetzt gerade während des Gesprächs gekommen, diese Europa-League-Struktur, die da gerade vorschwebt, die ist natürlich für Investoren auch noch mal interessanter, weil du dann schon gleich von Anfang an eine gewisse Internationalisierung hast. Das ist dann auch für ein Sponsor wie Indeed, der dann nicht nur auf den deutschen Markt greifen will, sondern auch auf den französischen, auf den Benelux-Markt und auf Polen und sowas, dann für die natürlich auch interessanter, wenn die Eintracht Punktspiele entsprechend in den Ländern auch austrägt, logischerweise. Oder Alpha hatten wir vorher, oder die anderen Sponsoren. Das sind ja schon alles global denkende Unternehmen. Also du hast ja bis auf zwei, drei Ausnahmen, weil die Vereine das auch von ihrem Marktwert nicht hergeben, hast du ja nur noch Sponsoren, die jetzt nicht auf den deutschen Markt irgendwie beschränkt sind, sondern schon den weltweiten Markt im Auge haben. Und für die ist das natürlich auch durchaus interessant, diese Gedankengänge, die du hast. Also es wäre einfacher wahrscheinlich mit diesem Produkt, sage ich das jetzt mal, verabschieden wir uns jetzt einfach von Fußball im althergebrachten Sinne, wie wir aufgewachsen sind und wie wir es eigentlich lieben, sondern sehen wir es wirklich als Produkt an und wir sind keine Fans mehr, sondern Kunden. Macht es eigentlich Sinn, so eine internationale, europäische oder europäische Struktur anzugehen, um sich einfach besser vermarkten zu können?
Ja, es ist ja, ich meine, ja, also ich wollte einfach nur in die Richtung mal denken. Ich bin auch, also mir wäre es am liebsten, wir würden die Zeit auf 1963 zurückstellen, wo jeder die Möglichkeit hat, quasi deutscher Meister zu werden. Aber das geht halt nicht. Das ist mir
Das ist
irgendwann
vorbei.
schmerzhaft klar geworden. Ja, deswegen versuche ich in die Zukunft zu denken.
Das Schlimme
Aber
ist ja
ja,
auch,
also ich habe auch keinen Bock, dass es so ewig weitergeht.
das Schlimme ist ja auch, die einzigen, die also wenn es jetzt kein Zufall gibt, dass jetzt die Bayern wirklich durch eine schlechte Transferpolitik und schlechten Trainer und Dortmund macht alles zehnmal besser und dann dadurch mal Dortmund Meister wird. Und ein dritter Verein fällt mir schon gar nicht mehr ein. Aber doch, natürlich fallen die mir ein. Indem bei Red Bull Leipzig reingebuttert wird. Indem bei Leverkusen reingebuttert wird. Indem bei Wolfsburg reingebuttert wird. Das sind eigentlich nur noch die potenziellen Gegner in Zukunft der Bayern. Und darauf habe ich ja noch weniger Lust. Nicht nur, dass eigentlich Bayern jedes Mal Meister wird, sondern der Gedanke, wenn sie mal nicht Meister werden, wird es Wolfsburg oder Leipzig. Ja, das ist
Ja, dass
ja,
ich am
da
Ende
kommst
noch
du ja
mit
von
Bayern
Albtraum in
freuen
den
muss.
nächsten, bitte.
Ja, dass ich am Ende noch über die Bayern freuen muss. Und sagst mit Hauptsache nicht die Leipziger.
Ja, genau das. Ich hatte mich, als Wolfsburg damals den gekauften Titel gewonnen hat, habe ich auch gedacht, scheiße, jetzt schießt Geld doch Tore, ja. Aber damit habe ich ja die Tatsache verkannt, dass Bayern München ja auch nichts anderes ist. Wir hatten gerade das Audi-Beispiel, wo er auch Geld Tore schießt, ja. Aber du hast dann sogar noch
Ja.
Grundsympathien für die Bayern, damit es nicht so ein Marketingprodukt wie Leipzig wird. Aber das ist genau das Phänomen, wo wir sagen, in Kühne oder in HSV mit dem Kühne akzeptieren wir eher als ein Sinsheim mit einem Hopp. Ja, das ist das natürlich dann auch. Das kann man ja rational nicht mehr erklären.
Eigentlich hat der Kühne auch nur das gemacht, was ich auch machen würde, wenn ich Milliardär wäre.
Ja, im Zweifel.
Würde zu Eintracht gehen und sagen, ich gebe euch Geld, aber ich möchte mitentscheiden, wen ihr kauft. Weil ihr schon so viel Scheiße gekauft habt, wenn ihr Geld hattet. Ich
Ja,
möchte
und
noch nicht auch der Gott erinnern. Da
ja,
würde ich
richtig.
auch sagen, mit, ja, ich gebe euch 2 Milliarden, aber nee, ich möchte, dann hol den. Würde ich machen.
Ja, unser Kühne natürlich weit, weit unter Kühne im Regal. Wirtschaftlich ist er der Stäubing, der aber dann wenigstens auch ein gewisses Standing hat, der hier auch in Frankfurt groß geworden ist und mit der Eintracht groß geworden ist und der jetzt Aufsichtsratsvorsitzender ist. Ja, aber das ist ja fernab von dem, was Kühne da in Hamburg investiert. Stäubing hat aber, glaube ich, da muss ich jetzt tief in die Geschichtsbücher blättern. Stäubing hatte, glaube ich, damals den Möller-Transfer zurück von Dortmund zur Eintracht ermöglicht. Das ging, glaube ich, mit der Hilfe von Stäubing.
Okay.
Müsste man mal fragen. Den kann man sogar fragen. Also kannst sagen, Gude, erzähl mir, wie war denn das früher mit Andi Möller? Erzählt er dir, ist gar kein Thema.
Ja, gut. Was damals alles da hinter der Bühne abgelaufen ist, ist vielleicht auch besser, gar nicht zu wissen. Ich
Ja.
sage auch nur Jeboa und Steuergeldern
Ja.
und sonst irgendwas.
Ja.
Ja.
Es dürfte heutzutage kaum besser sein bei vielen Vereinen. Wenn ich jetzt HSV-Fan wäre, es gibt ja jetzt dieses Buch, der Abstieg, da wird dann die Chronologie des Abstiegs beim HSV so mit dem 10-Jahres- oder mit der 10-Jahres-Chronologie angefangen durch die Halbfinalniederlage gegen Werder Bremen mit diesem Papierbällchen auf dem Platz, der dann eine Ecke verursacht hatte und Bremen dann ins Finale brachte. Die hatten da, glaube ich, kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, die hatten innerhalb von einem Monat zwei Spiele gegen Bremen im UEFA-Cup, war das damals. Dann
Mit der Papierkugel.
mit der Papierkugel, genau, dann dieses Pokal-Halbfinale im DFB-Pokal plus Ligaspiel. Und ich glaube, als wir unser Vorberichtsbubble auf das Heimspiel gegen Werder Bremen hatten, hast du sogar richtigerweise gesagt, in der Phase, wo die Spiele waren, hat Bremen dann 5 zu 0 oder 5 zu 1 noch bei uns gewonnen. Irgendwie so war das doch. Jetzt geht hier gerade bei mir tierisch das Gebläse an. Ich hoffe, das stört jetzt nicht groß.
Ich höre nichts.
Okay, gut. Ja, da steht ja,
Aber
in diesem Buch steht wohl auch einiges drin, was so hinter den Kulissen beim HSV in den letzten 10 Jahren passiert ist. Aber wie gesagt, wenn man jetzt nicht so die große HSV-Affinität hat, dann ist das Buch vielleicht eher weniger interessant. Keine Ahnung. Ich muss mal gucken, ob ich da mal bei Kindle mir mal die Leseprobe hole und da mal reinschnuppere. Oder
berichte uns bitte davon.
für ein Kindle die Leseprobe. So wäre es richtig.
Da schon wieder die Zeit voranschreitet,
Marseille,
lass uns noch
ja.
mal
Arbeitest
über
du
Marseille
jetzt
reden.
gleich?
Jetzt, also so in 15 Minuten müsste ich langsam.
Oh, da müssen wir ganz schnell drüber reden. Also Marseille, wir spielen morgen das erste Mal seit 5 Jahren wieder im Europapokal. Stadion
Das ist
ist
echt schon
leider ein
5 Jahre
Geisterspiel.
her.
Ja, beziehungsweise Porto ist dann 4,5 Jahre her. Ist schon wieder 5 Jahre her, ja,
Ja.
richtig. So, Geisterspiel, alles drüber geredet, alles drüber gesagt. Jetzt kommt noch hinzu, dass es ein Stadtverbot in Marseille gibt. Dass dann Antiterrorgesetze greifen in Frankreich. Also wir sind jetzt quasi der Dschihad des Fußballs, den sie da erwarten.
Ja.
Ja, und es ist natürlich jetzt eine spannende Frage, was passiert da morgen? Also es sind ein paar hundert Eintracht-Fans werden vor Ort sein. Wie viel weiß keiner so richtig, wird auch nicht so richtig aus der Fanszene kommuniziert. Ist auch gut so. Das Stadion wird leer sein. 200 Karten standen der Eintracht zu. Soweit ich das mitbekommen habe, hat die Eintracht diese 100, also es waren dann noch 140 Karten oder 150 Karten über, abzüglich des ganzen Stuffs, der dann noch auch mit Karten versorgt werden musste. Oder geht es um die 200 Karten? Ich weiß es jetzt nicht. Wurden der Fanszene zur Verfügung gestellt, den Fanclubs, den Ultras und so weiter. Alle haben dankend abgelehnt, alleine aus Solidargründen. Kann nicht sein, dass es dann die oberen 200 gibt innerhalb der Fanszene, die dann ins Stadion dürfen und die restlichen potenziell 15.000, die hingefahren werden, müssen sich das dann auf dem Internetstream anschauen. Also auch eine sehr, sehr konsequente Geschichte oder eine konsequente Entscheidung der Fanvertreter. Aber was da morgen passiert, kein Mensch weiß es. Würdest du jetzt, gehen wir mal auf das Sportliche, würdest du das jetzt eher als Vorteil für uns erachten? Dann machen wir uns nichts vor. Olympique Marseille, die sind der haushohe Favorit gegen uns. Die sind letztjähriger Finalteilnehmer, die haben Weltmeister drin, die haben auch nochmal richtig investiert und so weiter und so fort. Also vom Papier her sind wir chancenlos. Aber würdest du die Situation eher als Vorteil oder eher als Nachteil für uns sehen?
Ich denke, es ist ein Vorteil, weil ich weiß jetzt gar nicht, wie es so im Europapokal wäre, aber ich hätte schon einen ziemlichen Hexenkessel bei Marseille erwartet, in dem wir auch mit 10.000 Fans, ja gut, mit 10.000 Fans vielleicht nicht, aber in dem es schon schwierig gewesen wäre, uns zu hören. Ich erinnere dich an Tel Aviv zum Beispiel. Da hat man uns eigentlich auch, also ich habe uns nicht gehört, obwohl ich mittendrin stand, weil das Stadion so laut war. Also nicht, dass ich jetzt davor Angst hätte oder so, aber ich glaube, dass diese Stimmung oder beziehungsweise die fehlende Stimmung schon ein Vorteil für uns sein könnte.
Ich bin mir da unschlüssig, ich weiß es nicht. Also tendenziell denke ich auch, dass es eher ein Vorteil als ein Nachteil für uns ist. Nichtsdestotrotz ist es für mich natürlich ein Skandal. Marseille hat ein Geisterspiel und wir dürfen nicht hin. Und dann dürfen wir noch nicht mal in die Stadt, um einfach.
Ich will das auch überhaupt nicht schönreden. Also wollte ich nur mal kurz
Ja,
sagen, es
klar, nee, das geht ja.
ging rein um den sportlichen
Richtig, das
Vorteil.
war auch die Frage, war auch einzig auf die sportliche Situation gemünzt. Und wenn ich sage, das ist vielleicht dann auch eher ein Vorteil, wenn das Stadion leer ist für uns, dann wird das nicht schön geredet, sondern einfach ja, eine Mutmaßung, was uns denn morgen erwartet oder wie es denn morgen aussehen könnte. Und wenn wir dann vielleicht morgen 1:1 holen, kann es daran gelegen haben, dass das Stadion leer war. Nichtsdestotrotz bin ich lieber mit 10.000 Frankfurtern im Stadion und verliere 0:4. Ja,
Absolut.
als ein Punkt morgen von der Geisterkulisse.
Außer der eine Punkt am Ende bringt uns dann noch
Ja,
ein
okay,
geiles
dann
Spiel in der
können wir noch
nächsten Runde.
können wir noch mal drüber reden. Können wir noch mal drüber reden. Aber es ist schon eigentlich der absolute Knaller, oder? Dieses Geisterspiel und jetzt auch noch diese Stadtsperre. Das Letzte, was ich gehört
Ja.
habe, ist aber, das widerspricht irgendwelchen EU-Gesetzen und keine Ahnung, vor Ort sind schon welche, auch im Umfeld des 13. Mannes, das sind dieser Anwaltsverein für die Fans hier in Frankfurt, sind wohl auch schon juristische Schritte in die Wege geleitet worden. Das wird aber jetzt alles noch so sehr, sehr unter dem Deckel gehalten, weil man will da auch in Hinblick auf das Spiel bei Lazio Rom, das hat nämlich Peter Fischer jetzt irgendwie gedanklich noch reingebracht. Peter Fischer, der gesagt hat, er hoffe, dass es in Marseille ruhig bleibt, weil die Verantwortlichen von Lazio, wie aber auch die Kommunalpolitiker von Rom, also der Bürgermeister oder wer auch immer, der Sicherheitsbeauftragte der Stadt Rom, mit Argusaugen gucken würden, was da morgen in Marseille passiert. Es ist wohl in den Verhandlungen mit Lazio schon so weit, dass wir die Chance haben auf 15.000 Karten. Und selbst diese 15.000 Karten werden mit Sicherheit nicht reichen, weil, also ich erwarte mindestens 20.000 Frankfurter dort. Und Peter Fischer hat so im Nebensatz gesagt, wenn da jetzt was passiert in Marseille, das wäre bitter, weil dann könnte ganz schnell das Kartenkontingent auf 7.000 reduziert werden. 7.000 wäre immer noch eine Kapazität von 10% des Olympiastadions in Rom. Wir waren ja vor 3 Jahren oder 4 Jahren, waren wir ja in Rom gewesen im Olympiastadion, du weißt ja, wie groß das ist. Das war, glaube ich, AS Rom gegen Genua haben wir gesehen, ne? Gegen irgendein. War
Es
das
war
gegen Genua?
AS Rom gegen Sampdoria Genua, ja.
Ja,
War, glaube ich,
genau.
auch ein ziemlich schlimmes Spiel.
Ziemlich schlimmes Spiel, ziemlich leer. Aber wir haben wenigstens neben der AS Rom-Kurve gesessen und das war dann nochmal lustig.
Das war ein Pokalspiel.
Das war ein
Deswegen,
Pokalspiel.
da waren noch 10 Fans aus Genua da.
Ja, genau. Waren sogar nach meiner Erinnerung sogar 5 mehr. Aber viel mehr nicht, das stimmt. Na, lange Rede, kurzer Sinn. Und der Gästeblock im Olympiastadion Rom, der fasst also auch bei Europapokalspielen 7.000 Plätze. Das heißt, du hast ja im Europapokal die Regelung nur 5% Gästekontingent. Das wären dann in Rom auch nur 3.500 Karten. Aber da der Gästeblock da 7.000 umfasst, haben wir die 7.000 Karten wohl sicher. Aber das Doppelte, wenn nicht sogar das Dreifache, wäre wünschenswert und tendenziell auch möglich, aber auch so ein bisschen davon abhängig, was in Marseille passiert.
Ja, dann, was ist, sagen wir es mal so, erstmal was ist dein Ausschreitungstipp? Bleibt ruhig.
Ja, also ich war davon überzeugt, bis dann diese Nachricht kam, es gibt dieses Stadtverbot, war ich davon überzeugt, dass es nicht nur ruhig bleibt, sondern Verbrüderungsszenen mit Olympique Marseille-Fans gibt. Aus dem einfachen Grund, weil wir beide Leidtragende dieses Geisterspiels sind. Also, ich konnte mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, dass wenn Frankfurter hinfahren, die auch nicht ins Stadion dürfen, dann noch von Olympique Marseille-Fans irgendwie angegangen werden. Nein, das sind wir jetzt getrennt in den Farben zwar, aber hier wirklich vereint in der Sache. Und ich konnte mir eigentlich vorstellen, dass es eine Party wird. So, jetzt sind die Franzosen, die ticken noch ein bisschen anders als die Deutschen und die haben dann noch ihre Terrorgeschichten und weiß der Teufel was. Wenn die Franzosen die Stadt abriegeln, Hast du natürlich auch keine Chance, tatsächlich dich da groß als Frankfurt-Fan zu outen. Und schon gar nicht in der Menge. Einzeln mag es noch angehen, dass du mit dem Schaler-Trikot, weil das dann der Dorfpolizist das nicht einordnen kann und denkt, du bist ein AC Milan-Fan. Keine Ahnung, mag das ja noch irgendwie funktionieren, aber in der Gruppe halt nicht mehr. Und ja, das ist zum Kotzen. Einfach nur zum Kotzen. Also, was anderes fällt mir dazu nicht ein. Es ist einfach zum
Ja.
Kotzen. Wir sind die Leidtragenden. Wir werden um den Spaß gebracht. Wir sind die Stadt in der Europa League oder die Fans in der Europa League, die diesem Wettbewerb, der sonst wirklich tröge und langweilig ist, weil die Stadien alle halb leer sind, wenn man sich mal warum switcht und sich die anderen Spiele anguckt und in den letzten Jahren war es immer so, sind wir eigentlich die Fanszene, die diesem Wettbewerb ja, Respekt zollt. Ja. Die auch dann für ein Renommee sorgt, wo man dann sagt, oh geil, die Frankfurter, die nehmen diesen Europapokal an. Und das machen die Kölner, haben es genauso gemacht. Und davor die Gladbacher, die waren auch mit 15.000 Leuten in Rom. Und selbst Hannover 96. Also ich sag mal, die großen deutschen Fanszenen, die nehmen diesen Wettbewerb an. Und deswegen ist es traurig, dass wir um die Chance gebracht worden sind, wirklich mit 10.000 Mann in diesem geilen Stadion, in dieser geilen Stadt, bei diesem geilen Wetter, irgendwie Europa erleben zu dürfen. Das ist einfach zum Kotzen.
Sehe ich absolut genauso.
Und diese 200 Karten, wenn ihr jetzt morgen Hoffenheim oder Leipzig spielen würden, dann würden die ja von den 200 Karten, würden ja noch 50 zurückgehen. Ja, dann wäre ja die
Ja.
komplette Fanszene da. Aber bei uns ist
Ja.
es natürlich ein bisschen doof.
Ja, das ist, ich,
Ich
ja,
weiß auch
ich
nicht,
weiß
wie
auch
die auf
nicht,
die
also.
Idee, da wird ein Spiel, da wird gesagt, unter Ausschluss der Zuschauer, 200 Karten, das ist doch wieder aus der Sektlaune heraus. Wieso nicht 500 Karten oder 5000 Karten? Nein, 200. Welchen Sinn macht das? Also entweder ganz oder gar nicht, ja.
Ich
So, und wenn du
bei
natürlich dann.
sowas ist die UEFA echt viel, noch schlimmer als der DFB. Aber ob man da überhaupt Vergleiche stellen kann.
Hatten wir eigentlich schon mal in der Bundesliga ein reines Geisterspiel? Ich glaube nicht, ne? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir mal irgendein Spiel unter Ausschluss, also der komplette Ausschluss der Öffentlichkeit in der Bundesliga hatten. Aufgrund
Nee,
irgendwelcher
hatten wir
Strafen.
nicht.
Weil da wäre nämlich auch hier die
Nee.
Frage, wie wird das da mit den Gästefans, die damit ja eigentlich nichts zu tun haben, wie wurde es in der Bundesliga gehandhabt? Aber wir haben das eigentlich noch nie gehabt.
Nee, es gab aber schon welche, aber noch nicht mit unserer Beteiligung.
Also meinst du in der Bundesliga oder jetzt international? Gab es mal in der Bundesliga ein
Gab.
Geisterspiel?
Ich kann mich jetzt zumindest an die zweite Liga erinnern. Da war doch als St. Pauli und mit einem Flaschenwurf oder sowas, wo der
Ja?
Trainer der anderen Mannschaft getroffen wurde. Ich glaube, das wie St. Pauli gegen Nürnberg oder so. Und dann, das hat, glaube ich, komplett, war das ein Geisterspiel dann
Und
gewesen.
dann dürften auch
Weiß
die
ich aber auch gar
Gästefans
nicht.
nicht dahin?
Das weiß ich nicht mehr.
Ich auch
Ich,
nicht.
da war keiner, da war, ich glaube, da waren nur Offizielle im Stadion.
Okay, da müsste ich
Also
jetzt auch mal
irgendwie.
googeln. Ich habe da keine Erinnerung mehr dran. By the way, Bayreuther ist im Europakader drin.
Ah, okay.
Sogar Knote. Also damit ist diese Geschichte, wo denn, die ich vorhin erzählt hatte, wir brauchen so und so viel Deutsche drin. Valide geradezu. Aber Wiedwald ist nicht drin. Also, das ist auch ein Witz, wieso wir den Wiedwald geholt haben. Da ist nämlich Frederik Renno, Kevin Trapp und Jan Zimmermann sind für die Europa League nominiert. Verlet
Ja.
ist nominiert. Das hatten wir ja schon. Fabian nicht. Salcedo auch nicht. Das heißt, die muss den Kader erst bekannt geben nach der Verletzung von ihm. Habe ich so gar nicht mehr in Erinnerung. Okay, Glück gehabt. Also Glück in Anführungsstrichen. Natürlich kein Glück, scheiße. Aber in dem Fall wäre er noch ärgerlicher, wenn der noch einen Platz neben wegnehmen würde.
Ich
Übrigens,
habe
was.
jetzt gerade das mit dem Geisterspiel gegoogelt
Ja?
und es gab anscheinend in der Bundesliga noch keins. Aber ja, Aachen gegen Nürnberg.
Aachen,
Zweite
Nürnberg?
Liga, Aachen gegen Nürnberg. War das erste komplette Geisterspiel in der also im deutschen Profifußball 2004.
2004, da müsste man sogar noch, vielleicht, da gab es ja schon Internet, da müsste man vielleicht nochmal eruieren können, 2004, wie die Nürnberger Fans und die Nürnberger Fans, die darauf reagiert haben, dass die zum Pflichtspiel ihrer Mannschaft nicht durften.
Ja,
Aber da habe
das
ich jetzt
war auf
keinen
jeden
Nerv
Fall.
drauf, weil mich Nürnberg halt überhaupt nicht interessiert. Ich habe keinen Bock, da jetzt danach zu googeln, wie die Nürnberger Fans sich da verhalten haben.
Willst du dich nicht im Clubforum anmelden?
Ja, aber dann würde ich mich ja dann wie, was wäre denn mein Nickname? Der wäre doch dann Willkommen aus dem Abgrund oder wie das da hieß, ne? Also irgendwie so
Im Abgrund.
im
Ja.
Abgrund, ja. Da bin ich ja schon gleich geoutet. Ja, keine Ahnung. Ja, also mal sehen morgen, wie gesagt, zum Kotzen einfach nur und aber vielleicht sportlich Möglichkeit, ein Pünktchen zu holen. Wenn wir verlieren, ist es dann nochmal dreifach ärgerlich.
Das ist richtig. Ja, was sagst du sportlich zu, wie wird Marseille ausgehen und Leipzig haben wir ja auch noch am Sonntag.
Jo, also mein Optimismus hält sich in Grenzen für beide Spiele. Ich sag mal, wir verlieren knapp in Marseille. Und gegen Leipzig hoffe ich, dass wir endlich mal auch so ein bisschen belohnt werden. Und die Leipziger haben ja auch ein Spiel, wenn auch gegen ihre blöde Filialtochter. Ich weiß ja nicht mehr, ob die in Leipzig oder in Salzburg spielen.
In
Könnte
Red
vielleicht.
Bull.
Die spielen direkt bei Red Bull in der Firmenzentrale, ne? Im Hof. Da werden dann sogar noch die Rollläden runtergezogen. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe da wenigstens auf ein Unentschieden. Wir müssen punkten, weil die nächsten Spiele werden jetzt nicht einfacher. Wir müssen punkten. Deswegen ist das so ärgerlich mit Bremen. Deswegen ist das so ärgerlich mit Dortmund. Und jetzt müssen wir gegen Leipzig echt punkten. Aber Leipzig ist doch für mich weg. Also ich denke jetzt erstmal an morgen.
Okay, ich sag Marseille ein langweiliges 0-0.
Wäre schön. Würde ich unterschreiben, würde ich kaufen.
Der Kulisse angepasst.
Ja.
Und ich glaube, es ist die letzte Woche mit Restoptimismus und wir besiegen Leipzig knapp.
Okay.
2-1.
Ja, hört sich gut an. Nehme ich. Nehme ich sofort. Beides.
Gut, dann machen wir das so, ne?
Ja, alles klar. Dann bis nächste Woche.
Ja.
Ich wünsche jetzt einen guten Appetit, aber lass unsere Hörer noch wissen, was es zu essen gibt jetzt bei dir.
Amerikanisch angepasst. Das Fried Chicken vom Deli um die Ecke mit Coleslaw.
Geil. Dann lass es dir schmecken in diesem Sinne. Ach so, hast du eine Chance, das Spiel irgendwie zu sehen? Von der Uhrzeit her, das ist ja hier Ortszeit, europäische Ortszeit, also Frankfurter Ortszeit, 19 Uhr. Müsstest du ja, da musst du nicht arbeiten zu der Zeit, ne?
Ich habe, es ist morgens hier noch, also so, und ich muss da noch nicht arbeiten. Ja, ich kann es eigentlich sehen, muss nur gucken, wie ich es hinbekomme.
Hast du mal zwischenzeitlich eruieren können, ob du Eintracht finden, Quatsch, Eintracht TV sehen kannst?
Noch nicht.
Wäre ja mal eine Überlegung wert.
Ja, mache ich.
Alles klar. Dann wünsche ich dir jetzt guten Appetit, viel Spaß, dann morgen beim Spiel. Ich hoffe, dass du es irgendwie sehen kannst. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Alles klar, bis
Bis dann.
dann.
Ciao.
Tschüss.